Wer von euch kennt die Serie The Chosen? Schnell Hang auf, Spari. Die die Serie nicht kennen, das ist eine Serie, da geht es um Jesus und um seine Jünger. Und ich finde es eine mega coole Serie. Gara und ich haben diese Woche gerade eine Folge geschaut. Und es war mega spannend gewesen. Da ist der Johannes, es war wie so eine Vorblendung gewesen, quasi wie nach dem Tod von Jesus. Und der Johannes hat so mit den Jüngern und mit der Maria geredet, wie haben sie Jesus erlebt, damit er sein Evangelium kann erfassen kann. Und dann im Gespräch mit der Maria sagt er folgenden Satz: Menschen werden sich nicht mal an den Klang von Jesus oder von seiner Stimme erinnern. Sie werden einfach seine Worte haben. Und das hat mich mega, das hat etwas gemacht mit mir. Auf der einen Seite bin ich wie so, habe ich wie gemerkt, stimmt, mega schade, dass ich wie das wie verpasse, irgendwie, weil ich heute lebe. Ich würde es mega feiern, wenn ich den Jesus könnte hören zu damaliger Zeit, als der Mann in Israel, als der Jod, auf Aramäisch seine Stimme, den Klang zu hören von seiner Stimme. Und auf der anderen Seite hat es mich irgendwie auch mega begeistert, weil wir merken, die Bibel, das Wort, die Worte von Jesus, die sind mega lebendig und die machen etwas mit mir, schon jetzt, obwohl ich nur, in Anführungszeichen, nur meistens die deutsche Übersetzung habe, von dem, was er gesagt hat, von Worten, die sie aufgeschrieben wurden. Und dann denke ich, wie krass ist der Mann zu der damaligen Zeit, wie fest hat er geprägt. Und das werden wir auch ein bisschen sehen im Bibeltext, den ich heute ausgewählt habe. Da geht es nicht, es ist nicht das Johannes-Evangelium, sondern es ist das Markus-Evangelium. Der Text Markus 2, 1 bis 12. Und ich werde euch den vorlesen und euch ermutigen, obwohl es der Luther-Text ist, die Worte, die der Luther so übersetzt hat, versucht doch euch ein bisschen reinzudenken. Wie hat das damals ausgesehen? Wie hat das vielleicht geschmeckt? Wie haben die da geredet? Probiert auch ein bisschen eure grauen Hirnzellen am Sonntagmorgen zu aktivieren und ein bisschen einzutauchen in den Text. Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür, und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige, die brachten zu ihm einen Gelähmten, von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten, wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, gruben es auf und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber einige Schriftgelehrten und dachten in ihrem Herzen: Wie redet er so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten, und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf und nahm sogleich sein Bett und ging hinaus vor aller Augen, so dass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben solches noch nie gesehen. In dem Text, da geht es ganz klar um Jesus. Voilà. Und der Markus, der ja das Evangelium, den Text geschrieben hat, hat da ganz geschickt in die Begebenheit eigentlich schon alles reinfließen, was sein Evangelium darstellt. Also wir sehen ein Jesus, der lehrt, ein Jesus, der heilt, ein Jesus, der verurteilt wird wegen Gotteslästerung und auch wieder rehabilitiert wird. Und die Heilung von dem Gelähmten weist auf das neue Leben hin, wo Jesus selber in der Auferstehung bekommt und mit jedem teilen will, der das auch will. Es ist mega, mega spannend, wenn man da so ein bisschen den Text anschaut, aber natürlich steckt in diesem Text noch viel, viel mehr. Und das werde ich ein bisschen mit euch anschauen, oder die Sachen, die ich da entdeckt habe. Und gerade am Anfang Der Anti-Wright, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist ein sehr anglikanischer Theologe und er ist auch einer der prägendsten Theologen zu der heutigen Zeit. Und er schlägt vor, dass das Haus, das Jesus hier gelehrt hat, dass das Haus von Jesus selber war. Ich habe gedacht, als ich das gelesen habe, das ist ein bisschen gewagt, weil bis jetzt ist mir mehr so ein bisschen bekannt gewesen, dass man davon ausgegangen ist, dass es in Petrus sein Haus war. Und gleich, man weiss es nicht so genau von den Texten, die man liest, kann es durchaus sein, dass es das Haus von Jesus war. Und wenn es das ist, wenn es das wirklich das Haus von Jesus war, dann wirft das Ganze ein spannendes Licht auch noch einmal auf die Geschichte, auf die Begebenheit. Und darum ist es irgendwie wichtig, dass wir da unsere Vorstellungskraft ein bisschen aktivieren. Ich werde euch auch wieder einladen. Stellt euch mal vor, ihr seid so daheim in eurem Haus mit ein paar Leuten, vielleicht mit ganz vielen Leuten, weil ihr schon recht bekannt seid, keine Ahnung, seid ihr da so am Reden. Und plötzlich macht euch irgendjemand dein Haus kaputt. Was würdest du machen, wenn jemand dein Haus einfach so kaputt machen würde, um zu dir zu kommen? Also ich wäre irgendwie ein bisschen... okay, es ist nicht mein Haus, da wo ich wohne, aber gleich, es würde mich auch stressen, weil irgendwie, wir sind ja auch im Vermieter, erklären, warum das jetzt das passiert ist. Auf jeden Fall, es würde sicher mehr hässig machen. Aber Jesus wird hier dargestellt, als ob er irgendwie, er nimmt die Situation wahr und plötzlich ist da so ein Mann vor ihm und er lächelt ihn an und sagt, hey, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und es ist unglaublich, auch wie man in der Geschichte irgendwie merkt, da ist eine Schockwelle durch die Leute durchgegangen. Das war irgendwie elektrisierend, die Worte. Wir sehen das, gerade bei den Schriftgelehrten, oder? Die eigentlich so denken, wow, was erzählst du da, was lässt du da raus? Hey, wenn jemand Sünden kann vergeben, dann ist das Gott alleine. Oder wenn, dann vielleicht... Der Priester im Tempel in Jerusalem, der das im Namen von Gott macht, aber sicher nicht du. Also da ist ein mega Gegenwille irgendwie spürbar. Und auch bei den anderen hat das etwas gemacht. Und das sehen wir auch, wenn wir ein bisschen in die Kultur eintauchen. Es waren Juden und bei ihnen hat das Gesetz von Mose gegolten. Und das Gesetz von Mose ist Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also so ein bisschen wie du mir, so in dir. Und wenn jetzt irgendjemand dein Haus kaputt machen kann, dann muss man irgendwie schauen, dass das da wieder hergestellt wird und so. Und mit dem Satz, deine Sünden sind dir vergeben, tut er irgendwie, drückt Jesus da irgendwie auf einen Nerv von der Zeit mit dem wie du mir, so ich dir. Und es ist auch mega spannend, oder? Sein ganzes Leben, seine ganze Lehre passiert, oder es geht um Vergebung. Er selber... macht für uns Vergebung möglich. Und wenn wir in der Bibel ganz schnell, ganz am Anfang gehen, im 1. Mose, Kapitel 4, da ist die Rede vom Lamech. Wer hat schon mal vom Lamech gehört? Gleich ein paar. Der Lamech, der sagt, das ist so ein Nachfahre von Kain, und der sagt, hey, der Kain, der wird 7-mal gerecht, aber ich, der Lamech, ich werde 77-mal gerecht. Und da kommt so eine unendliche Rache, unendliche Vergeltung, kommt da irgendwie in die Welt rein. Und wo Mose nachher sein Gesetz bringt und sagt, hey, Auge um Auge, Zahn um Zahn, da revolutioniert er etwas. Oder? Da sagt er, hey, von der unendlichen Rache gehen wir her zu, eben, wie du mir, so in dir, irgendwie. Und Jesus bringt das ja nachher in eine nächste Dimension rein, auch in Matthäus 28, 21, wo der Petrus ihn fragt, wie manchmal soll man den vergeben? Und er sagt, hey, nicht einmal, nicht zweimal, sondern 7-mal, 70-mal soll dir vergeben. Also Jesus lehrt die unendliche Vergebung und lebt es in diesem Text hier irgendwie auch vor. Oder in dem, dass er eben nicht Gerechtigkeit sucht, wie wir das manchmal verstehen, sondern dass er irgendwie die Gerechtigkeit sucht, die göttliche Gerechtigkeit von Barmherzigkeit und von Gnade und eben von Vergebung. Und ich finde es mega krass, dass wir auch heute, meine, nach 2000 Jahren, kennen wir die Bibel und hat auch unsere Kultur mega geprägt, die Worte von Jesus haben uns mega geprägt. Und immer noch habe ich das Gefühl, kommt mehr das Auge um Auge, Zahn um Zahn, manchmal ein bisschen führen, als hey, ich vergebe dir, wenn du mich verletzt hast. Das kostet uns immer noch extrem viel, obwohl auch wir Christen lang mit dem Jesus unterwegs sind und eigentlich das auch leben, wie er das gelebt hat. Ja. Und vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, der Satz, wenn man jemandem vergibt, dann setzt man jemanden frei. Und wenn man nachher das macht, merkt man, dass man selber ist freigesetzt worden. Ich denke, das ist ganz, ganz ein wichtiger Punkt in dieser Vergebung. Vergebung kostet uns etwas. Wir müssen etwas loslassen, was uns jemand angetan hat. Aber wir werden mega viel gewinnen, weil wir Freiheit werden erleben in der Vergebung. Und das ist die Botschaft auch von Jesus. Das ist auch, was er gelebt hat. Ja, aber die Menschen, die dann dort hier waren, wo die Worte gehört haben, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben, die haben gemerkt, das ist auch noch auf einer anderen Ebene, wo da Jesus etwas anspricht. Also es geht nicht nur darum, weil jetzt da das Haus kaputt gemacht ist worden, sondern es stößt noch anders an. Und ein anderes Denken zu der damaligen Zeit, immer noch, ist so der Tun-Ergehen-Zusammenhang. Also quasi, das, was ich mache, so wird es mir auch ergehen. Und darum war klar, der gelähmt, der ist nicht einfach gelähmt, weil er vielleicht einen Unfall hatte, so, sondern der ist gelähmt, weil er hat gesündigt. Oder seine Eltern haben gesündigt. Und darum, weil er irgendwie eine Schuld hat, hat er auch das Schlechte erlebt. Und auch das ist heutzutage wieder voll in, ich weiß nicht, ob ihr schon mal habt, Karma gehört. Das ist ja irgendwie so das Denken, dass wenn ich schlecht tue, dann wird das Universum mich bestrafen oder wenn ich gut tue, wird es mich belohnen. Aber wenn man es genau anschaut, ist das eben der Tun-Ergehen-Zusammenhang ein Weltbild oder vielleicht auch ein Gottesbild, das unbarmherzig ist, wo Gnade keinen Platz hat. Und Jesus bringt auch da irgendwie einen Durchbruch rein, dass er wie sagt, hey, ich vergebe dir deine Sünde und ich heile dich. Es ist nicht, also wie Gott hat die Gnade und die Barmherzigkeit, das ist ein Teil von Gottes Gerechtigkeit. Gnade und Barmherzigkeit. Und er macht es ja auch noch ganz spannend, indem er ja den Satz reinbringt, wo er merkt, da geht etwas ab in den Leuten und er fragt, was ist leichter? Ist es leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder ist es leichter zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und gang? Und das ist ein rabbinisches Prinzip, das heisst, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, aber Qual Vachomer. Das heisst so viel wie, wenn es zwei Fälle gibt, einen leichteren und einen schwierigeren Fall, und der schwierige Fall nachher gelöst oder geklärt wird, dann gilt das eben auch für einen leichteren Fall. Und klar ist es einfacher zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, weil das sieht man ja nicht, oder? Das kann ich irgendjemandem sagen und nachher, ja, kann das sein oder das kann nicht sein, man weiss es nicht. Aber das andere, nimm deine Matte und gang, das ist etwas Sichtbares. Und weil das Sichtbare dann ist in Kraft treten, wissen die Leute auch, das andere muss somit auch in Kraft treten sein. Und Jesus bringt das Ganze noch, noch ein bisschen weiter, indem er von sich als Menschensohn redet. Und alle, die hier die Schrift gelernt haben, die haben gewusst, wenn er vom Menschensohn redet, dann zitiert er den Daniel, aus dem Alten Testament, wo dort hier Bezug nimmt auf den Messias. Und da kann man sich wirklich, wenn man sich da drin versetzt, vorstellen, das hat alles, was er da mit dem Satz, meine Sünden sind dir vergeben, das hat mega viel ausgelöst. Wie gesagt, von was sagst du zu Herrn, ist das wirklich der Messias? Und wenn wir auch die anderen Evangelien so ein bisschen vergleichen, dann sehen wir ja all die Konflikte oder all das, was Jesus mit dem anderen gemacht und gesagt hat, das hat immer wieder so viel ausgelöst. Ist er mit dem Teufel unterredet, oder ist er jetzt der Messias? Kann er kann heilen, krass. Und es war ein Entsetzen gewesen. Also sie sind wirklich, und gleichzeitig haben sie Gott gelobt, weil es ist einer geheilt worden, es ist ein Wunder passiert, also es ist wirklich unglaublich gewesen, was Jesus da gemacht hat. Er hat wortwörtlich etwas Neues in Bewegung gebracht. Der Gelähmt. Und jetzt würde ich gerne ein bisschen auf den Gelähmt eingehen. Und ich denke, dass auch heute immer noch ganz, ganz viele Menschen so Gelähmte sind. Und unter dem Gelähmten verstehe ich irgendwie Menschen, die keinen Zugang haben zu dem Jesus. Menschen, die nicht aus eigener Kraft zu dem Jesus herkommen können. Und das können ganz unterschiedliche Menschen sein. Das können Menschen sein, die noch nie etwas von Jesus gehört haben, die irgendwie abhängig sind von Evangelisten, von Missionaren, die hergehen und ihnen den Jesus lieb machen, ihnen einen Weg aufzeigen, wie sie dem Jesus begegnen können. Und da denken wir vielleicht gerade irgendwie an irgendwelche Menschen in Südamerika, im Dschungel oder so. Aber ich glaube auch wirklich hier bei uns in der Schweiz gibt es ganz, ganz viele Menschen, die irgendwie keinen Zugang haben zu dem Jesus, die wie Gelähmte sind. Und auch wenn sie irgendwie wetten kommen, ist da so eine Mauer von Menschen, die ihnen den Weg versperren. Menschen, die irgendwie interessiert sind an dem, was Jesus sagt, aber die wie nicht, mich kommt wie nicht durch. Ich habe überlegt, was könnte das für Menschen sein? Ich erlebe das sehr, sehr stark, wenn ich auch eine Zeitung lese oder so ein bisschen in den Medien, auch im Internet, auf Insta zu suchen. Manchmal so Posts und Sachen, die sehr, sehr kritisch sind, die irgendein komisches Gottesbild vermitteln, wo ich dann denke, ja, an so einen Gott will ich auch nicht glauben, der irgendwie so komisch dargestellt wird. Und das können säkular denkende Menschen sein, eben Zeitung oder so, aber es können auch Christen sein, die manchmal ganz komisches Zeug posten. Da werde ich euch immer wieder ermutigen, überlegt euch, was das dort posten. Oder auch kommentieren, je nachdem. Ist es wegfreimachend oder ist es irgendwie, tut man Menschen den Weg versperren? Aber ich denke auch, hier bei uns im EGW gibt es, auch bei mir, gibt es manchmal so die Momente, wo ich mich ein bisschen gelähmt fühle, wo ich das Gefühl habe, irgendwie fehlt mir der Zugang zu Gott oder Gott kommt mir so weit weg oder es gibt so die Wüstenzeiten, die ihr vielleicht auch schon mal erlebt habt, wo man so das Gefühl hat, wo ist der Gott? Wie wird er wieder erreichbar oder er fühlt sich so unerreichbar? Und da kann so sein, dass wir irgendwie Lugine haben angefangen, glaube ich, über unserem Leben, wo wir sagen, weil wir gesündigt haben oder weil wir irgendwie schuldig sind, haben wir keinen Zugang. Der Andreas hat in den letzten beiden Predigten von sich zwei wunderschöne Bilder gebracht, das eine der verlorene Sohn und das andere der Petrus, wo Jesus vom Schiff erkennt. Und beim verlorenen Sohn ist ja der Sohn, der zurückkommt und wie sagt, hey, ich bin nicht würdig, wieder zurück zu dir kommen, Vater. Und das andere, wo Petrus Jesus erkennt und merkt, wow, das ist sehr wahrscheinlich, und er auch sagt, hey, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Oder ich glaube, das kennen wir alle irgendwie. So können wir in die Gemeinschaft mit Jesus kommen, wenn wir gesündigt haben. Und die Geschichte nimmt das mega schön auf, weil Jesus ja gerade anfängt mit deinen Sünden sind dir vergeben. Und wie sagt er, ich will die Beziehung wiederherstellen. Ich will, dass dir in die Gemeinschaft mit mir dürft reinkommen. Und dass auch wir immer wieder merken, das ist eine Lüge, wo der Teufel von Anfang an, wir machen wieder schnell einen Sprung am Anfang von der Bibel. Adam und Eva haben die Frucht gegessen und sofort ist irgendwie die Trennung gekommen. Adam und Eva haben gemerkt, wir sind ja Blut und haben sich irgendwie angelegt. Das ist eine gewisse Trennung, aber nachher noch die Gemeinschaft mit Gott, die kaputt gegangen ist. Und nachher bei Kain und Abel, wo die Gemeinschaft ja zum Tod, also die Trennung irgendwie zum Tod geführt hat. Und da ist der Teufel, der das immer wieder versucht, die Lüge reinzubringen, dass wir keinen Zugang haben zu Gott. Und Jesus, der dort hier in diesem Text hier, das schon mal durchbricht, aber ja auch mit seinem ganzen Leben durchbricht. Ja, der letzte Punkt von heute Morgen sind noch da die Menschen. So die anonyme Masse. Die einen haben wir ja schon ein bisschen angeschaut, die eben den Weg versperren. Und die anderen, die werde ich noch ein bisschen anschauen. Die den gelähmt gesehen haben. Sie haben den Gelähmten gesehen und ihnen war der Gelähmte so wichtig, dass sie gefunden haben, wir wollen den zu Jesus führen. Und sie haben ihn mitgenommen und haben gemerkt, ups, es ist irgendwie versperrt, ich komme nicht weiter. Wir kommen nicht weiter. Und sie haben angefangen, kreativ Wege zu suchen, wie können wir den Gelähmten zu Jesus bringen, über das Dach. Und da finde ich es auch wieder schön, wenn man sich das vorstellt, dann gehen sie auf das Dach und dort hier gehen sie irgendwie auch auf die Knie. Und einfach das Dach aufreißen und bringen den Gelähmten zu Jesus her. Mit einer Hingabe. Ich glaube, auch wir können das machen, wenn wir Menschen sehen, wo wir merken, irgendwie sind die gelähmt, irgendwie haben die keinen Zugang zu Gott. Dass wir hergehen, dass wir Wege suchen, dass wir außerhalb unserer Box denken, wie können wir den Menschen vielleicht zu Jesus bringen und dann auch auf die Knie gehen, für die Person beten, einstehen, unsere Hände dreckig machen, voller Hingabe, bis der Mensch Jesus kann begegnen. Und in dieser Begegnung wird er ganzheitlich geheilt. Ja, wir werden heute das Abendmahl feiern. Und während dem Abendmahl wird es so Gebetsstationen geben, aber ich finde das Abendmahl einfach schon ein wunderbares Bild, auch von diesem Text, wie der Text es irgendwie, oder was in diesem Text wichtig wird. Oder Jesus, der vergibt. Das war das Leben von Jesus und im Abendmahl erinnern wir uns ja daran, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er sein Leben hat hergegeben, damit unsere Schuld mit ihm stirbt und dass wir ein neues Leben dürfen haben, dass wir in die neue Auferstehung dürfen kommen, dass wir neu dürfen laufen. Das ist ein wunderbares Bild. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch mega etwas Schönes, weil es ist auch, wir feiern das zusammen als Gemeinde, als Gemeinschaft, wo wir auch wie wir sagen, wir wollen mit dem Jesus verbunden sein, wir wollen miteinander immer wieder Menschen zu dem Jesus herführen, die vielleicht irgendwie in einer Zeit sind, wo sie gelähmt sind. Wir wollen zusammen einander tragen und ja, die Begegnung mit Jesus möglich machen. Und eben, während dem Abendmahl wird es hinten im Foyer Leute geben, die für euch würden beten, wenn ihr das würdet in Anspruch nehmen würdet. Und da habe ich zwei Vorschläge. Der eine ist, ihr dürft hergehen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid so Gelähmte oder irgendwie in so einem Zustand vom Gelähmtsein und ihr wünscht euch wieder mal so eine Begegnung mit dem Jesus. Ihr wünscht euch Vergebung, ihr wünscht euch Heilung, dass ihr wieder könnt laufen, in eurer Berufung, in eurer Bestimmung könnt vorwärts gehen. Oder das andere, ihr habt irgendwie Leute, die euch auf dem Herzen sind, wo ihr merkt, die sind irgendwie gelähmt. Es können Freunde, Familie, Ehepartner, Arbeitskollegen sein, irgendwelche Leute, die euch wichtig sind. Und es wäre mega schön, wenn ihr auch mit diesen Anliegen zu diesen Leuten hergeht und wie sagen wir zusammen, weil die Person tragen oder vier haben ihn getragen, das waren wahrscheinlich noch mehr, die mit dem sind mitgekommen. Und wir wollen miteinander die Menschen tragen und für sie beten, auf die Knie gehen und voller Hingabe, ja, nicht schauen lassen, bis dass die Personen Jesus begegnen. Weil ich glaube, der Typ, der zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind, da ist Jesus mit unter ihnen. Ich glaube, heute Morgen ist Jesus hier. Ich glaube, Jesus will, dass auch hier darf Wiederherstellung, Heilung darf passieren, dass Neues darf in Gang gebracht werden, dass Menschen dürfen ihre Bestimmung kommen, dass Menschen dürfen ihre Berufung kommen, wo sie wirklich können ihre Sachen nehmen, herstehen und laufen. Und dass das wird auch immer wieder unser Denken sprengen. Amen.